Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zu Fotografie neu denken, der Podcast. Mein Name ist Andy Scholz. Rethinking Photography. Ja, heute geht es um den Vortrag von Dr. Katharina Günther, den sie im November 2025 auf unserem Symposium in Regensburg im Rahmen des Internationalen Festivals Fotografischer Bilder gehalten hat. Darin blickt sie auf ein historisches, aber bemerkenswert aktuelles Kapitel der Fotogeschichte. Die Kunsthistorikerin und Kuratorin Dr. Katharina Günther, die am Zentrum für verfolgte Künste in Solingen arbeitet, hat uns letztes Jahr einen Symposiumsbeitrag präsentiert, der darauf hinweist, dass die Manipulation und Inszenierung von Wirklichkeit keine Erfindung moderner Bildgeneratoren ist. Ihr Thema lautet Kuratierte Wirklichkeit, Kunst und Dokumentation in Lee Millers Kriegsfotografie. Ja, es geht also um die US-amerikanische Fotografin Lee Miller, die ab 1944 die US-Armee bei der Befreiung Europas von den Nationalsozialisten begleitete. Sie fotografierte zerstörte Städte und die unfassbaren Schrecken der befreiten Konzentrationslager. Katharina stellt uns vor die Frage, aber wie dokumentarisch sind diese Bilder wirklich? Katharina Günther entschlüsselt für uns in diesem Vortrag Lee Millers künstlerische Stilmittel. Sie hinterfragt die ethischen Grenzen und zeigt, wie hier fotografische Elemente genutzt wurden, um eine ganz bestimmte Zeugenschaft zu inszenieren. Ein extrem packender Beitrag über die ästhetische Glaubwürdigkeit von Dokumentaraufnahmen. Hören wir da mal rein. Wer alle Vorträge des Symposiums übrigens sehen möchte, also als Video, der geht einfach über unsere Festival-Webseite auf den YouTube-Kanal. Link in den Shownotes. Jetzt aber Katharina Günther und Lee Miller. Eine kleine Korrektur noch. Die Aufnahme hat damals beim Symposium nicht sofort gestartet, deswegen fehlt da ein Anfangsstück. Und Katharina Günther sagt oder beginnt ihren Vortrag damit, dass sie sagt, dass Lee Miller 1944 die US-Armee und so weiter begleitete. Aber hören wir da mal rein.
Die US-Armee als zivile Berichterstatterin in einer Militäreinheit bei der Befreiung Europas von den Nationalsozialisten begleitete. Für die Modezeitschrift Vogue sollte sie das wiederkehrende Alltagsleben und die Mode in den befreiten Gebieten ablichten. Sie sollte ausdrücklich hinter der Front bleiben und Distanz zum Kampfgeschehen halten. Von diesem Auftrag wich sie immer wieder ab, manchmal bis zum Extrem. Millers eigener Anspruch ist zu dokumentieren und nicht Kunst zu machen. Viele ihrer Bilder aus dem Krieg überschreiten aber, so will ich im Folgenden darlegen, die Grenze von der Reportage hin zur Kunst. Darum passt jetzt aus meiner Sicht eine Besprechung dieser Fotografien ganz wunderbar in das Thema dieses Symposiums. Können wir Millers Bilder vor diesem Hintergrund glauben, in Anführungszeichen? Haben wir es mit Fact oder Fiktion bzw. Art zu tun? Meine Hypothese ist, und so ja auch der Titel meines Vortrags, dass wir es an vielen Stellen zumindest mit einer kuratierten Wirklichkeit zu tun haben. Nun interessiert mich persönlich jetzt der künstlerische Aspekt in Millers Bildern nicht, weil ich unbedingt beweisen will, dass sie Kunst macht oder weil ich diskutieren will, ob Kunst jetzt Fotografie sein kann oder nicht. Vielmehr treiben mich andere Fragen rum. Wie und mit welchen Strategien arbeitet sie? Welche Chancen ergeben sich aus der Tatsache, dass sie sich von ihrem künstlerischen Blick leiten lässt? Was kann Kunst in diesem sehr speziellen Kontext leisten, was Dokumentation vielleicht nicht kann? Wo gibt es aber auch Probleme mit diesem Ansatz? Und wie kann man ihre Arbeit neu und angemessen in die Kunst- und Fotografiegeschichte einordnen? Ich beschäftige mich mit Miller seit einigen Jahren und neuerdings mit diesem Fragenkomplex. Was ich heute präsentiere, ist also klassischer Work in Progress. Und ich möchte also diese Gelegenheit hier auch einfach mal nutzen, um in dieser Community meine Ideen, Ansätze und meine Vorgehensweise weiter zu schärfen. Das auch vor dem Hintergrund, dass ich nächsten Frühling an der Gedenkstätte Buchenwald mit der dortigen Kuratorin zusammen eine kleine Ausstellung zu diesem Thema eröffne und für 2027 am Zentrum für verfolgte Künste eine größere Schau zu diesem Thema plane. Bevor ich beginne, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. Zweimal werde ich sehr grafische Fotografien von Leichen zeigen, unter anderem aus dem KZ Buchenwald. Ich weise aber beide Male, bevor ich die Folien aufrufe, darauf hin. Dem heutigen Publikum ist Miller sicher hinlänglich bekannt, also hier nur eine sehr knappe Einführung. Sie wurde 1907 in Poughkeepsie, New York geboren. Sie studierte in Paris und New York Bühnenbild und Theater, arbeitete als Tänzerin und wurde 1926 als Model entdeckt. 1929 bis 1932 war sie als Man Rays Kollaborations- und Lebenspartnerin in Paris in den Kreis der französischen SurrealistInnen eingebettet. Und nach einem kurzen Aufenthalt in New York zog sie 1934 mit ihrem neuen Ehemann Aziz Elouie Bey in dessen ägyptische Heimat. 1937 traf sie den britischen surrealistischen Maler Roland Penrose, für den sie 1939 nach London zog. Sie fertigte dort Modestrecken für die Vogue an und eindrückliche Aufnahmen der von den deutschen Luftangriffen arg gebeutelten Stadt. 1941 freundete sie sich mit dem amerikanischen Live-Fotografen David E. Sherman an, über den sie dessen Arbeit als Kriegsberichterstatter kennenlernt, aber auch eben andere Frauen, die dieser Tätigkeit nachgingen, wie die amerikanische Fotografin Margaret Bourke White. Für die britische Vogue hatte Miller bereits die Heimatfront aufgenommen, das reichte ihr aber nicht aus. 1942 ließ sie sich als Kriegskorrespondentin für die amerikanische Vogue akkreditieren. Unmittelbar nach dem Beginn der amerikanischen Invasion Europas über Nordfrankreich am 6. Juni 1944 konnte sie dessen Folgen in Feldlazaretten und bereits befreiten Städten wie Paris aufnehmen. Ab 1945 folgte sie General S. Patton und seiner dritten Armee bei der Befreiung des Kontinents und kam dabei nach Frankreich und Belgien über Aachen, Köln, Ludwigshafen, Heidelberg, Frankfurt, Weimar, Leipzig und Bad Nauheim nach Dachau, München und Berchtesgaden. Das nur als Fußnote. Diese Bewegungen sind unglaublich schlecht erforscht und sehr, sehr schwer überhaupt nachzuvollziehen. Also das ist ja eine der Herausforderungen in der Miller-Forschung. Nach dem offiziellen Kriegsende reiste sie mit Sherman in das befreite Dänemark und nach einem kurzen Aufenthalt in London dokumentierte sie die unmittelbare Nachkriegszeit in Österreich, Ungarn und Rumänien. 1946 kehrte sie dann endgültig nach Großbritannien zurück, heiratete 1947 Penrose und bekam ein Kind. 1949 kaufte das Paar die Farley's Farm in Sussex. Von ihren Kriegsfotografien wollte sie nichts mehr wissen. Erst nach ihrem Tod entdeckte ihr Sohn Anthony die Aufnahmen auf dem Dachboden wieder. Sich an einem Versuch, sich selber zu therapieren, erfand sie sich als Gourmetköchin neu. Miller arbeitete sporadisch weiter für die Vogue, kämpfte aber mit Depressionen und wandte sich dem Alkohol zu. Begriffe wie posttraumatische Belastungsstörungen waren damals einfach kein Begriff, geschweige denn, dass es da auch Behandlungsmöglichkeiten gegeben hätte. Miller starb 1977 an einer Krebserkrankung. Ich würde gerne kurz noch einen Schritt in die Pariser Zeit zurückgehen, weil, so denke ich, sich dort ihr künstlerischer Blick entscheidend formte. Die SurrealistInnen um André Breton waren inspiriert unter anderem von den Theorien von Sigmund Freud. Das Unbewusste war folglich der Dreh- und Angelpunkt allen kreativen Schaffens der Gruppe, was sich zum Beispiel in der traumartigen, inkongruenten Kombination von Motiven manifestiert und Techniken wie der Écriture Automatique, die das Ziel haben, die vom Intellekt gesteuerte Kontrolle von Gedanken und Handlungen zu umgehen. Miller hielt sich jedoch so ein bisschen am Rand der Gruppe auf und entwickelte schnell ihre eigenen künstlerischen Ausdrucksformen. Trotzdem war der Kontakt mit dem Surrealismus und vor allem der dort vermittelte künstlerische Zugang zur Fotografie für ihre Arbeit prägend. Miller eignete sich die Ästhetiken der Gruppe an, vor allem aber deren instinktiven Blick für die Widersprüchlichkeiten und Brüche in der alltäglichen Erscheinung der Welt und einen gewissen Wunsch zu schockieren. Sie erschuf, wie viele ihrer surrealistischen Kolleginnen, inszenierte Fotografien, wie das hier zu sehende Bild Tanya Rum Under a Bell Jar von ungefähr 1931. Das wirkt, als ob der scheinbar losgelöste Kopf des Modells unter einer Glasglocke ein Exponat in einer traumartigen, gespenstischen Ausstellung sei. Besonders beeindruckend, und das ist, was mich auch wirklich hier endlos fasziniert, ist ihre Fähigkeit, in trivialen, nicht gestellten Szenerien auf Bedeutungs- und Assoziationsebenen zuzugreifen, die den Betrachtenden normalerweise verschlossen bleiben. Mit ihrer Kamera lenkt sie beispielsweise in diesem Bild von ungefähr 31 unseren Blick auf eine Frauenhand, die im Begriff ist, die Tür der Galin-Parfümerie in Paris zu öffnen. Die Glastür ist an der Klinke von unzähligen Besuchenden stark zerkratzt, sodass sich um die Frauenhand spitze, wolkige Formen bilden. Miller erinnert dies visuell an den Vorgang einer Detonation und sie imaginiert eine Exploding Hand. Diese Stilmittel und künstlerischen Zugänge ziehen sich durch ihr gesamtes Œuvre. In der Mitte des 20. Jahrhunderts, um jetzt auch um den ersten Vortrag anzuschließen, war die Fotografie die Autorität für Wahrhaftigkeit schlechthin und als faktisches Dokument in den Wissenschaften, der Rechtsprechung, dem Journalismus und dem alltäglichen Leben vollumfänglich anerkannt. Ich zitiere hier zum Beispiel David Campany 2003, Art and Photography. Vom Fotojournalismus erwartet man allgemein, gerade auch damals, ein in Anführungszeichen wahres, akkurates Abbild der Realität, ein Produkt des Zufalls, das aus der Hitze des Gefechts entsteht. So erklärt es Ute Wrocklage in einem Katalogtext zu Miller von 2015. In Wahrheit haben FotografInnen natürlich schon immer Aufnahmen nach ihrem Sinn gestaltet. Das ist, glaube ich, in diesem Kreis auch klar. Allein durch die Wahl des Bildausschnitts lässt sich dessen Inhalt maßgeblich beeinflussen. Trotzdem gibt es eben diese Erwartungshaltung und Wahrnehmung, die Miller immer wieder als radikal untergräbt. Im Folgenden möchte ich einige der Strategien vorstellen, die aus meiner Sicht dafür verantwortlich sind, dass man viele von Millers Kriegsbildern eher als Kunst denn als Dokumentation bezeichnen kann. Miller ist fester Bestandteil der künstlerischen Avantgarde des letzten Jahrhunderts, mit deren ProtagonistInnen sie im lebenslangen intensiven Austausch steht. Kunst ist ihre Lebenswelt, ihre Arbeit und sie kannte sich in der europäischen Kunstgeschichte blendend aus. Wenig überraschend sind Referenzen zur Kunstgeschichte bzw. ein Blick auf eine Situation durch den Filter der Kunstgeschichte, ein integraler Teil ihrer Werke. Die hier zu sehende Szene aus einem Feldlazarett in der Normandie erinnert sie selbst an die Bildstrategien europäischer Barockmaler und ich stimme ihr dazu. Sie sagt, Zitat, "In the chiaroscuro of khaki and white I was reminded of Hieronymus Bosch's painting The Carrying of the Cross." Zitat Ende. Der ehemalige Lagerinsasse Buchenwalds, den Miller in dieser Aufnahme festhält, hatte sich aus Lumpen selbst Schuhe angefertigt. Einige KunsthistorikerInnen sehen in dem Fokus auf das Schuhwerk eine Referenz zu Millers Modeaufnahmen. Ich möchte allerdings auch auf mögliche Bezüge, gerade in dieser tänzerischen Pose, zu Pablo Picassos Zirkusszenen hinweisen, etwa Akrobat und junger Harlekin von 1905. Miller und Picasso waren von 1937 bis zu Picassos Tod 1973 befreundet. Die Kraft dieser Fotografie generiert sich meiner Meinung nach daraus, dass wir dem Gestaltungsmuster, welchem auch immer wir zuerst verfallen, zunächst folgen. Der Schock aber umso größer ist, sobald der Verstand meldet, mit welchem Inhalt wir es zu tun haben. Molly Nesbitt sagt 1999, "A document was a picture that had a job to perform." Vielleicht lässt sich hier auch eine mögliche Grenze zur Kunst ziehen. Denn Miller macht immer wieder Aufnahmen, deren dokumentarischer Wert gegen Null geht, die im Kontext ihrer Arbeit im Krieg keinen Job haben und deren Fokus an anderer Stelle zu finden ist. Dieses Bild der Hohenzollernbrücke in Köln ist sicher bis zu einem gewissen Grad auch eine Bestandsaufnahme der Beschädigung des Bauwerks, das die Wehrmacht bei ihrem Rückzug auf die östliche Rheinseite am 6. März 1945 gesprengt hatte. Miller hebt aber in den Brückentrümmern vor allem den ästhetisch ansprechenden Rhythmus der Stahlstreben hervor und deren Wechsel zwischen einer luftigen, netzwerkartigen oben und einer dichteren, gröberen Struktur an der Seite, der dem Bild eine abstrakte, ornamentale Qualität verleiht. Dieses Bild eines profanen Holzstapels birgt keine Informationen über den Ort, die Zeit oder die Umstände, unter denen sie aufgenommen wurde. Wir wissen allerdings von Miller selbst, dass es in Belgien entstand. Stilistisch erinnert es an Bilder des Neuen Sehens und der Bauhausfotografie. Hier zeigt sich auch wieder Millers assoziativer Blick, mit dem sie in der Lage ist, visuelle Verbindungen zwischen Objekten zu ziehen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Wie uns der Titel verrät, erinnert sie die gestapelten Holzstämme an aufeinander geschichtete Granaten. Oft, wie bei dieser Aufnahme eines beschädigten Wegkreuzes im elsässischen Straßburg, bricht sich ihr Sinn für manchmal recht schwarzen Humor und ein Blick für Skurrilität, auch im Kriegsgeschehen, Bahn. Das Bild eines in Telefonkabeln verstrickten Erlösers zusammen mit dem Titel Hotline to God, also dem offensichtlich nicht mehr problemlos nachvollziehbaren heißen Draht zu Gott, entbehrt nicht einer gewissen Komik. So, jetzt zeige ich als nächstes ein Bild von einer Frauenleiche, nur dass Sie vorbereitet sind. In dieser Fotografie der toten Tochter des Leipziger Bürgermeisters Kurt Lissow, Regina Lissow, die Familie hatte sich vor dem Eintreffen der Amerikaner das Leben genommen, finden sich erneut Bezüge zur Kunstgeschichte. Es spiegelt sich die morbide, poetische Schönheit präraphaelitischer Gemälde, ich denke insbesondere an John Everett Millais' Ophelia von 1851-52, das in der Tate Britain in London hängt und das Miller mit Sicherheit kannte. Vor allem verleiht Miller der Szene nämlich etwas Schönes. Lissows Körper wird dramatisch auf einem Sofa da niedergesunken und perfekt vom Licht umspielt präsentiert. Wir sind fast an einen Beauty-Shot in der Vogue erinnert. So, jetzt noch einmal Achtung. Jetzt kommt das grafischste Bild meiner Präsentation, Leichen aus dem Konzentrationslager in Buchenwald. Die Nationalsozialisten hatten es vor ihrer Flucht aus dem Lager nicht geschafft, alle Leichen zu verbrennen. Und auch nach der Befreiung starben die Menschen dort weiter an Entkräftung. Die These ist so ein bisschen, dass die Überlebenden in den folgenden Tagen diese Leichenstapel für die Besuchenden quasi aufrechterhalten haben zur Demonstration, was dort passiert ist. Es kamen dann ja amerikanische Berichterstatter, aber auch die Weimarer Bevölkerung. Es spiegelt sich hier erneut Millers Sinn für Ästhetik, auch im größten Schrecken. Im Bildausschnitt rhythmisieren und strukturieren die ausgemergelten Glieder der Toten die Aufnahme zu einer ästhetisch ansprechenden Komposition. Eine von Millers bekanntesten Aufnahmen und vermutlich eine der bekanntesten Fotografien der Fotogeschichte überhaupt ist das von David Sherman aufgenommene Bild von ihr in Adolf Hitlers Badewanne in dessen Wohnung am Prinzregentenplatz 16 in München. Dieses Bild ist, gleich ihrer früheren surrealistischen Aufnahmen, sorgfältig von Miller inszeniert worden. Gerade aus dem befreiten Konzentrationslager Dachau zurückgekehrt, besudelt sie mit dem Schmutz aus dem Lager des Führers Badematte und lässt ihn in Form einer Fotografie bei diesem frivolen Palaststurm zusehen. Die hat sie natürlich dorthin gestellt. Das Einbringen der extra aus einem anderen Zimmer translozierten kleinen Skulptur nach einem Entwurf des NS-Künstlers Rudolf Kesbach wird, im Grunde genau wie die gesamte Aufnahme, wieder als Referenz zu Millers Modelkarriere interpretiert. Miller eignet sich ganz haptisch mit ihrem Körper den Raum an, reinterpretiert ihn und schafft so ein starkes Symbol für Hitlers Entmachtung. Was besondere Würze dadurch erlangt, dass sie eine Frau ist und Sherman, der ebenfalls badete, davon gibt es auch Aufnahmen, ein Jude. Das Foto wurde am 1. Mai 1945 aufgenommen, nicht so wie fälschlicherweise angenommen am 31. Also in der Nacht zuvor hatte Hitler sich in Berlin das Leben genommen. Diese bewusste künstlerische Konzeption bzw. die Manipulation einer vorgefundenen Situation zugunsten einer subjektiven Botschaft zieht sich als inhärente Eigenschaft durch ihre Kriegsfotografien. Dokumentarische Korrektheit ist, wie dieses Beispiel überdeutlich macht, nicht Millers Ziel. Sie wählt sehr selektiv aus, was sie abbildet und was nicht und was sie als Motiv präsentiert, sodass einige ihrer Kriegsfotografien eine kuratierte, assoziative Realität zeigen. Hier nochmal ein weiteres Beispiel. Wir finden hier eine ganz effektvolle Lichtsituation vor. In dieser Aufnahme von ehemaligen Gefangenen vor den verbrannten Überresten ihrer Kameraden. Miller schafft ein starkes Bild für die unfassbar hohe Opferzahl. In Buchenwald starben insgesamt 56.000 Menschen. Das wussten die zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Aber auch für die Wahllosigkeit des Mordens. Wäre das Lager einige Wochen später befreit worden, hätten auch die hier Abgebildeten zu einem Teil dieser furchtbaren Knochenhäufung werden können. Ute Wrocklage weist darauf hin, und da stimme ich ihr zu, dass Miller die Männer wahrscheinlich vor der Ansammlung menschlicher Überreste per Regieanweisung platziert hat. Wrocklage argumentiert, das Foto so zu arrangieren, für Miller kein in Anführungszeichen fremdes Terrain gewesen sei, da sie das selber ja auch als Model so erlebt hat. Ach so, wir können das noch stehen lassen. Welche Probleme ergeben sich jetzt möglicherweise aus Millers Ansatz? Viele von Millers Bildern mit wenig dokumentarischem Wert, arrangiert und inszeniert, gefärbt von Referenzen zur europäischen Kunstgeschichte und Stilmitteln des Surrealismus, ästhetischen Überlegungen folgend auch im Schrecken mit assoziativen Bedeutungsebenen und subjektiver Meinung, kann man sicher mit Fug und Recht als Kunst bezeichnen. Das schließt nicht aus, dass auch diese Aufnahmen einen gewissen Wert als historische Dokumente haben und beispielsweise Zeugenschaft ablegen über die Gräueltaten, die sich in den Konzentrationslagern abgespielt haben. Aber als Träger von Informationen und Fakten sind sie unzuverlässig und bieten oft wenig Inhalt. Mir fällt es darum schwer, Millers Werke als Fotojournalismus zu klassifizieren. Vielmehr haben wir es an vielen Stellen mit einer kuratierten Wirklichkeit zu tun. Darum sind ethische Fragen im Zusammenhang mit Millers Kriegsfotografien nicht unwichtig. Ich nenne hier nur zwei Ansatzpunkte. Erstens, manche von Millers Fotografien wurden in der Vogue während und kurz nach dem Krieg veröffentlicht, so etwa auch das aus der Serie In Hitlers Badewanne. Natürlich wird im Text nicht darauf hingewiesen, wie durcharrangiert das Bild eigentlich ist. Im Übrigen sind auch ihre Texte hochsubjektiv. Kann man solche Bilder unkommentiert einer lesenden Öffentlichkeit als Kriegsreportage vorsetzen? Zweitens, spricht man etwa mit Mitarbeitenden der Gedenkstätte Buchenwald, hört man als Kommentar zu ihren Bildern schon einmal ein verständnisloses »Was soll das?« Vor allem in Bezug zu dem Bild des befreiten Inhaftierten mit den selbst hergestellten Schuhen habe ich das gehört. Darf man in einem gerade befreiten Konzentrationslager Bilder herstellen, die von anderen Motivationen geleitet sind, als der Welt zu zeigen, was hier passiert ist? Darf man hier Kunst machen, ästhetische Maßstäbe anlegen? Sowohl Margaret Bourke-White als auch Miller erklärten, dass sie sich hätten zwingen müssen, die Lager zu fotografieren, sich aber dazu verpflichtet gefühlt hätten. Meine Frage ist natürlich aus heutiger Sicht, können wir das schwer nachvollziehen? Wie reagiert man in einer solchen Situation? Was tut man da? Ich persönlich denke nicht, dass Miller zynisch das Leid der ehemaligen Gefangenen ausnutzte, sondern in einer extremen Situation auf Vertrautes zurückgriff. Kunst ist ihre Muttersprache und die, die sie am besten spricht. Diskussionen wie die hier angerissenen kommen übrigens in der Miller-Literatur eigentlich nicht vor. Andererseits bietet ihr spezifischer Blick und ihre Arbeitsweise vielleicht auch ganz grandiose Chancen. In der schriftlichen und bildlichen Berichterstattung der westlichen Alliierten über die befreiten Konzentrationslager bildeten sich schnell spezifische Muster heraus. Ich orientiere mich hier an der exzellenten Forschung von Barbie Zelitzer, die in dem Buch Remembering to Forget die Fotografien aus diesem Kontext genau untersucht und ausgewertet hat. Auch Jörn Glasenapps Analysen der Schemata innerhalb der journalistischen Berichterstattung waren sehr hilfreich für meine Überlegungen. Zeitgenössische Texte waren von einer gewissen Sprachlosigkeit und einer weitgehenden Ignoranz gegenüber jeglicher, auch geografischer Kontexte der Lager geprägt. Letzteres gilt auch für die bildliche Berichterstattung. Vielen Journalisten fiel es schwer, adäquate Worte oder überhaupt Worte für das Gesehene zu finden. Man zog sich aus Not auf Vergleiche und Metaphern zurück, die sich oftmals im semantischen Feld Hölle oder Inferno bewegten. Jörn Glasenapp weist auf die dabei entstehende Problematik hin, dass diese Praxis, Zitat, doch einer Entortung der Verbrechen in ein vermeintliches Jenseits der Zivilisation Vorschub leistete. Zitat Ende. Er betont, dass dies der deutschen Bevölkerung, die ja nur zu gerne behauptete, von nichts gewusst zu haben, in die Karten spielte. Wenn irgendwas ganz weit weg ist, was Fremdes, hat es ja nichts mit mir zu tun. Zelitzer führt weiter aus, dass individuelle Details, die ein KZ unterscheidbar und identifizierbar machen, wie der Name des Lagers, seine Geschichte, die Nationalitäten seiner Insassen oder Opfer, in der Bildberichterstattung oft fehlten oder falsch dargestellt wurden. Das übrigens bis heute in auch neueren Publikationen zu Lee Miller wird zum Beispiel dieses Foto aus dem KZ Buchenwald mit diesem schrecklichen Leichenhaufen oft auch mal Dachau zugeschrieben. Ein beliebtes Erzählschema der Texte war die genaue Beschreibung und das Nachvollziehen der Topografie eines Lagers. So bekam man einen nach innen gerichteten Eindruck eines Konzentrationslagers, aber nicht einen seiner geografischen Positionierung und Verankerung in der Welt. Dieser Mechanismus wiederholt sich in der Fotografie. Bourke-White berichtete, dass sie sich gezwungen hatte, to map the place with negatives, also in diesem Fall die Überreste des Buchenwalder Außenlagers Thekla, Leipzig-Thekla, zu kartografieren. So, und jetzt hier mit diesen Bildern einer Begräbnisprozession setzt Miller sich von diesem Kanon radikal ab. In einem Akt der Selbstermächtigung bereiteten Überlebende Gefangene ihren Kameraden ein würdiges Begräbnis in Reihengräbern am Südhang des Etterberges. Am späten Nachmittag des 15. April, noch nicht ganz im eigentlichen Lager angekommen, ist diese Prozession das erste, was Miller auf dem Gelände begegnete. Besonders relevant sind hier die beiden Aufnahmen oben rechts, hier jetzt mal eine größer dargestellt, da diese den Prozessionszug im Kontext der ihn umgebenden Landschaft zeigen. Miller schaut über die Gefangenen hinweg Richtung Weimar bzw. auf dessen westliche Vororte wie Gaberndorf. Warum ist das so wichtig, dass Miller als einziger, vergleichbare Bilder sind extrem selten, ihren Blick in Richtung Weimar wendet? Also das nur zum Verständnis. Ich habe wochenlang Bilddatenbanken durchsucht von der Gedenkstätte Buchenwald selber, aber auch vom United States Holocaust Memorial Museum in Washington. Und ich habe genau zwei gefunden, die aber technischer Natur waren und dann auch noch in die andere Richtung geguckt haben. Also es gibt es einfach nicht. Also warum ist es so wichtig, dass sie dann nach Weimar guckt? Spätestens seit es uns DenkerInnen wie Aleida Aßmann und Simon Sharma nahegebracht haben, wissen wir, dass Landschaften und Orte mit Bedeutung aufgeladen sind und Erinnerung, Kultur und Geschichte buchstäblich im Boden verankern. Die Landschaft, in der Miller die Begräbnisprozession aus dem ehemaligen Konzentrationslager aufnimmt, ist die wortwörtliche Kulturlandschaft bei Weimar. Die Stadt Weimar steht synonym für die Weimarer Klassik. Errungenschaften in der Literatur, Philosophie, Architektur und anderen Disziplinen, die um 1800 in Weimar hervorgebracht wurden. Im Vordergrund standen dabei die Erziehung des Menschen und die Veränderung der Gesellschaft durch Kultur und Bildung. Noch heute steht der Begriff für die deutsche humanistische Hochkultur. Die Weimarer Klassik ist seit ihrer Zeit ein maßgeblicher Teil der deutschen Identität, die von den nachfolgenden politischen Systemen, auch von den Nationalsozialisten, angeeignet und instrumentalisiert wurde. Das ist eines von den Bildern, die ich gefunden habe, aber natürlich, wie soll ich sagen, in so einer Intention ganz anders als das von Miller, und das guckt Richtung Erfurt. Das auch weg, so. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie vertraut Lee Miller mit Goethe und Schiller war. Ich war letztens bei den Lee Miller Archives und habe da mal nachgefragt. Die haben noch ein paar Bücher von ihr, aber leider nicht mehr alle. Können also auch nicht genau sagen, ob sie das jetzt selber gelesen hat oder nicht oder wie sehr vertraut sie mit der Weimarer Klassik war. Dass sie aber sehr, sehr genau wusste, wo sie sich befand, können wir daran ablesen, dass sie nach dem Konzentrationslager das zerbombte Weimar mit der Kamera einfing, wo sie besondere Schwerpunkte auf die zerstörten Wohnhäuser von Goethe und Schiller legt. Also Goethes Wohnhaus, oben links zum Beispiel. Das ist hier eben Kontaktbogen aus Weimar. Auch mit diesen Bildern aus dem Zentrum der Klassikerstadt war sie in diesen Tagen die Einzige. Da habe ich nichts Vergleichbares gefunden. Erst danach, wenn so ein bisschen das einsetzt, dass die Soldaten auch, ja, ich sag's mal in Anführungszeichen, ein bisschen mehr Sinn für eine touristischere Wahrnehmung haben, dann gehen die auch runter in die Stadt. Aber Miller ist wirklich die Einzige, die bei der Befreiung darunter geht oder kurz nach der Befreiung. Also dieses unscheinbare Bild birgt höchste Sprengkraft. Provokativ könnte man behaupten, dass Miller das hehre, klassische Weimar des Humanismus und der Aufklärung mit der visuellen Präsenz der ehemaligen Häftlinge und der Integration des Lagers in diesen räumlichen Kontext ebenso beschmutzt, wie sie später Hitlers Badematte mit dem Dreck aus Dachau besudeln sollte. Sie findet eine kraftvolle visuelle Metapher für die Zerschlagung der Behauptung, dass es keine Verbindung zwischen Stadt und Konzentrationslager gegeben habe, verweigert den Deutschen ein Wegducken vor der Verantwortung für das Geschehene und nimmt ihnen vor allem die Illusion, dass der Holocaust ein aus der Kulturgeschichte losgelöstes Phänomen war. Deutsche Identität ist beides Goethe und Buchenwald. Ich bin der festen Überzeugung, dass es Millers andersartiger, nämlich künstlerisch-kultureller, visueller, aber auch intellektueller Referenzrahmen war, der es ihr erlaubte, über den Tellerrand bzw. über die Lagergrenzen und die Grenzen eines Bilderkanons hinauszublicken. So, jetzt bin ich fast am Schluss, versuche mich aber nochmal an einer extrem groben Einordnung. Also wie kann man jetzt Millers Arbeit während des Kriegs einordnen? Die Beziehung zwischen Kunst und Krieg ist gut etabliert, erprobt und mannigfaltig. Ich hatte ja bereits Bedenken angemeldet, Miller in eine Reihe wie die hier mehrfach erwähnte Margaret Bourke White zu stellen. Aus meiner Sicht ist sie keine klassische Fotojournalistin wie ein Robert Capa oder ein Don McCallum. Nun gibt es allerdings auch die Kategorie der von den jeweiligen Regierungen beauftragten Kriegskünstlern. Wie die FotoreporterInnen sind sie nah am Kampfgeschehen, haben aber explizit den Auftrag, Kunst zu produzieren. Ich habe Ihnen mal als Beispiel ein Gemälde von Stanley Spencer mitgebracht, der im Ersten Weltkrieg für das Vereinigte Königreich gearbeitet hat. Das hat er aber natürlich später im Atelier gemalt. Nun macht Miller aber Kunst unmittelbar und nicht erst nach Rückkehr von der Front, wie Spencer, und eben für das Publikum der FotoreporterInnen. Dann wieder gibt es unzählige Werke, die pur künstlerisch auf Kriegshandlungen reagieren, ohne dass der oder die KünstlerIn die Kriegsgebiete überhaupt betreten hat. Und das berühmteste Beispiel in der Kunstgeschichte ist wahrscheinlich Pablo Picassos monumentales Wandgemälde Guernica von 1937, welches sich auf die Annihilation des gleichnamigen baskischen Dorfes durch deutsche Luftbomben im selben Jahr bezieht. Miller taucht sicher auch ähnlich tief in künstlerische Aspekte ein und kuratiert ihre Bilder und Botschaften, allerdings vor Ort. Ich bin verführt, Miller als eine Kombination aus allen drei Gruppen zu beschreiben. Ich behaupte allerdings, und es gibt keine Hinweise, dass das Gegenteil der Fall ist, dass sie ihre Arbeit intuitiv ausführte und ohne ein durchkonstruiertes Konzept in den Krieg zog. Aus meiner Sicht folgte sie den Arbeitsweisen, die sie im Laufe ihrer Karriere entwickelt hatte, die nun aber in diesem neuen, extremen Kontext eigene Dynamiken entwickelten. Als Referenzpunkt könnte möglicherweise der Fotokünstler Richard Moss dienen. Moss reist mit den FotojournalistInnen in die Krisengebiete dieser Welt und nimmt dort oft stark visuell verfremdete Bilder auf, die am Rande der Dokumentation angesiedelt sind, aber klar aus einem künstlerischen Ansatz heraus entstehen und für Intention Kunstwerke mit politischen Botschaften sein sollen. In diesem Areal sehe ich auch Miller. Moss scheint auch einige Ansätze reflektiert zu verbalisieren, die Miller unbewusst verfolgte. So beschreibt er etwa Schönheit als, Zitat, the sharpest tool in the box, Zitat Ende, indem er das Publikum dazu bringt, ästhetisches Vergnügen zu empfinden bei Bildern, die dafür eigentlich unangemessen sind, möchte einen Moment der Selbsterkenntnis erzeugen, der, Zitat, forces the audience to reflect on how images from conflict are constructed. Zitat Ende. Ja, damit bin ich am Schluss angekommen und entschuldige mich dafür, dass ich in diesem Rahmen einige recht große Themen kurz anreißen konnte nur. Ich hoffe aber trotzdem, dass meine Gedanken klar geworden sind und ich freue mich wirklich sehr auf konstruktives Feedback für meine persönliche weitere Miller-Reise und freue mich. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, was für ein intensiver Vortrag von Katharina Günther damals im November 2025. Zu sehen, wie selbst in der Dokumentar- und Kriegsfotografie von Lee Miller eine kuratierte Wirklichkeit steckt. Das rückt unseren Begriff von Fact and Fake noch einmal in ein ganz anderes Licht. Es zeigt, dass Fotografie eben nie ein neutraler Spiegel der Welt war, sondern immer von der Perspektive und den Stilmitteln der Person hinter der Kamera geformt wird. Ja, wie ging es euch beim Zuhören? Verändert dieser Blick in die Geschichte eure Sichtweise darauf, was wir historischen Bildern überhaupt glauben können? Schreibt mir eure Gedanken super gerne auf und schickt sie mir per Mail an podcast@fotografie-neudenken.de. Ja, in der nächsten Folge machen wir direkt weiter mit dem nächsten exklusiven Mitschnitt vom Symposium in Regensburg mit dem Beitrag von Stefanie Regina Dietzel von der Alfred-Erhardt-Stiftung in Berlin. Ja, sie beleuchtet, wie generative KI und technologische Bildprozesse unsere visuelle Gewissheit komplett auf den Kopf stellen und wann aus einem vermeintlichen Fakt plötzlich ein perfekter Fake wird. Kleiner Hinweis noch, wer sich die Beiträge, Panels und Vorträge lieber als Video ansehen möchte, der kann das tun auf unserem YouTube-Kanal unter youtube.com/@festivalfotografischerbilder. Ja, und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, die Ausstellungstour läuft und läuft und läuft vom Deutschen Fotobuchpreis. Noch bis zum 28. August ist die Preisträgerausstellung des Jahrgangs 25-26 im Regierungspräsidium in Karlsruhe zu sehen. Und vom 11. bis zum 13. September sind sie dann in der Kunsthalle in Düsseldorf auf der Kunstbuchmesse Between Books. Und dort werde ich auch sein und ein paar Live-vor-Ort-Gespräche führen. Kommt also gerne vorbei. Danach sind wir wieder auf der Frankfurter Buchmesse mit den Nominierten des Deutschen Fotobuchpreises, die jetzt gerade juriert werden, vom 7. bis zum 11. Oktober 2026 in Halle 3.0. Ja, und wer wieder die begehrten Ticket-Rabatt-Infos bekommen möchte, der möge sich doch einfach gerne bei unserem Newsletter anmelden und ganz schnell eintragen unter www.deutscherfotobuchpreis.de/newsletter oben in der Leiste einfach auf anklicken. Ja, und auch die Preisverleihung vom Deutschen Fotobuchpreis hat bereits einen Termin. Und zwar ist das am Samstag, 21. November 2026 in Regensburg. Infos dazu demnächst. Aber wer sich schon mal anmelden möchte, kann das natürlich sehr gerne tun unter info@deutscherfotobuchpreis.de. Ja, und selbstverständlich sind diese Informationen auch in den Shownotes für euch zum Anklicken aufbereitet. Ja, sind euch beim Zuhören Fragen gekommen oder etwas aufgefallen oder ihr möchtet einfach nur einen Kommentar loswerden, sehr, sehr gerne, dann schreibt mir eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Und wenn ihr eine interessante Veranstaltung habt zum Thema fotografische Bilder, Fotografie, KI, Fotophilosophie, Fototheorie und so weiter, dann meldet euch gerne und wir schauen, was wir gemeinsam vielleicht sogar live vor Ort machen können. Auch hier eine E-Mail an mich. Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, selbstverständlich teilt sie mit euren Kollegen und Freunden, drückt auf Abonnieren und hinterlasst mir super gerne, was soll es auch anders sein, eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Ciao, ciao und bis bald.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast. Thank you.